Lieben, wir setzen unsere Studie der letzten Wochen fort, indem wir uns mit dem Beharren oder auch Ausharren der Heiligen befasst haben. Das ist ein guter biblischer Titel, um die Lehre zu beschreiben, die oft als Lehre des ewigen Heils bezeichnet wird oder als Heilssicherheit der Gläubigen. Letztendlich geht es bei dieser Lehre darum, dass der Herr, wenn er jemanden rettet, demjenigen ewiges Heil gewährt, ein Heil, das nie rückgängig gemacht wird. Und die Bibel ist ganz eindeutig im Hinblick auf diese grundlegende Wahrheit. Das Heil ist in seinem Wesen unwiderruflich. Aber obwohl die Schrift in dieser Hinsicht völlig eindeutig ist, gibt es Leute, die unter den Einfluss von Lehrern geraten sind, die das verleugnen. Leute, es gibt viele in christlichen Gemeinden, die in irgendeiner Furcht leben, weil sie denken, sie könnten ihr Heil verlieren. Sie werden gewarnt, dass sie durch Sünde oder durch mangelndes Vertrauen das Heil verlieren, dass Gott ihnen gewährt, dass sie das wieder einbüßen würden oder einbüßen könnten. Bedeutet, ein Gläubiger kann wieder ein Ungläubiger werden. Eine Schöpfung in Christus kann wieder zur alten Schöpfung werden. Diejenigen, die jetzt Kinder Gottes sind, können wieder Kinder des Teufels werden. Diejenigen, die Bürger des Himmels sind, können wieder zu Bewohnern der Hölle werden. Alles, was uns als Christen gewährt wird, kann uns demzufolge nach dieser anderen Lehre wieder verloren und eingebüßt werden. Und diejenigen, die diese Lehre verbreiten, versuchen das natürlich auch mit Schriftstellen zu untermauern. Und sie führen eine Liste biblischer Textstellen an, die zur Untermauerung der Idee, man könnte sein Heil verlieren, eingesetzt werden sollen. Leute, im Laufe der Jahre habe ich immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, die diesen Versuch unternommen haben, solche Bibelstellen einzusetzen. In vielen russlanddeutschen Gemeinden ist das ein echtes Problem, weil sie so viele Jahre gelehrt wurden, man könne sein Heil wieder verlieren. Um fair zu sein, insbesondere gegenüber denjenigen von euch, die vielleicht gelernt haben, dass man das Heil verlieren kann, wollen wir mal ein paar dieser Verse heute anschauen. Und vielleicht kennt ihr auch einige dieser Verse. Und es ist wichtig, auf sie zu verweisen. Und deshalb wollen wir das heute Morgen tun. Es sind im Wesentlichen die folgenden Verse, die ich aufliste. Es gibt noch viel mehr, aber mindestens die Hauptverse, die sehr häufig von Leuten benutzt werden, um die Idee zu untermauern, man könne sein Heil verlieren. Und Johannes 8, Vers 31 ist einer davon. Dort heißt es, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und diese Leute sagen, siehst du, wenn ihr nicht im Wort Gottes bleibt, dann sind wir auch keine Jünger mehr. Und dann gibt es da noch Johannes 15, Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr nicht treu bleibt, geht ihr in die Hölle. Wenn ihr nicht in ihm bleibt, geht ihr in die Verdammnis. Und dann ist da Matthäus Kapitel 24, Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Es hängt also wirklich von euren Bemühungen, von euren Anstrengungen, von eurem Ausharren ab. Dieselbe Sache wird auch in Matthäus 10, Vers 22 erwähnt. Und dann ist da noch Apostelgeschichte 13, Vers 43. Wo Paulus und Barnabas zu Juden und gottesfürchtigen Heiden spricht und sie mahnen und sie ermahnten sie, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Und es scheint also, als ob man sich aktiv dazu entschließen und verschreiben müsse, in der Gnade Gottes zu bleiben oder fortzusetzen, um am Ende gerettet zu werden. Auch ein Vers aus Römer Kapitel 2 und Vers 6. Es ist Gott, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Mit anderen Worten, wenn ihr nicht beharrlich Gutes tut und nach Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit strebt, wenn ihr das nicht dauernd tut, werdet ihr nicht das ewige Leben erhalten, wenn ihr euch nicht anstrengt, das zu tun. Oder Römer Kapitel 11. Und es gibt natürlich andere Verse, aber das sind diejenigen, die diese Verse, die herausstechen. Römer 11, Vers 22, der die Güte und Strenge Gottes gleichzeitig steigt. Da heißt es, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Es gibt also diese Warnung, dass wir in ihm bleiben, festbleiben, standhaft ausharren und fortfahren müssen. Kolosser 1 ist vielleicht eine noch vertrautere Warnung. In Vers 21, da heißt es auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Hier geht es also um das Heil. Einst wart ihr böse, jetzt aber seid ihr heilig gemacht. Vers 23. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Auch hier wieder das Wort festbleiben. Und die Worte sind mehr oder weniger dieselben in allen Versen. Das Bleiben, das Ausharren, das Festbleiben. Und sie gehen auf einen gemeinsamen griechischen Ursprung irgendwie zurück. Und in Hebräer 3 wird noch etwas anderes hinzugefügt. Und zwar in Vers 6 heißt es, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus, und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Und in Vers 14, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Und es geht darum, durchzuhalten. All diese Textabschnitte befassen sich damit, auszuharren. Es geht darum, nicht aufzugeben. Es geht darum, festzubleiben. Es geht darum, in Christus zu bleiben. Und all das sind Textabschnitte, die wir verstehen müssen. Die müssen wir unbedingt richtig verstehen. Sind sie als Warnung gegeben worden, an eurem Heil festzuhalten? Sind das Warnungen, dass ihr euer Heil verlieren werdet, wenn ihr loslasst oder abweicht oder nicht ausharrt? Das ist die Frage. Nun, wenn sie das sind, dann widerspricht die Bibel sich selbst. Die Schrift lehrt ganz eindeutig, dass das Heil für immer ist. Sie lehrt auch, dass das Heil von Gott kommt und dass wir uns nicht selber erretten können. Wir können uns nicht selbst erretten, weder anfänglich noch fortwährend. Ihr könnt am Anfang nicht durch die Kraft eures eigenen Glaubens errettet werden und ihr könnt auch nicht im Laufe eures Lebens euch durch euren eigenen Glauben sicher halten oder daran festhalten und somit bis zum Ende durchhalten. Und darüber haben wir bereits geredet in den vorangegangenen Predigten. Hier geht es nicht um den Gedanken, dass dies Warnung an Gläubige sind, mit aller Kraft durchzuhalten, damit sie ihr Heil nicht verlieren. Es sind vielmehr Aussagen, dass diejenigen, die ausharren, die festbleiben, die beharren, die durchhalten, Anzeichen dafür zeigen, errettet zu sein. Also es ist nicht so sehr ein Imperativ befehlt, als dass es ein Indikativ, eine Wirklichkeit da anzeigt. Ihr könnt also all diese Verse nehmen, und wir brauchen die gar nicht alle im Einzelnen auslegen jetzt. Ihr könnt sie alle zusammennehmen und sie im Prinzip auf dieselbe Weise beantworten. Jesus sagt, wenn du derjenige bist, der in meinem Wort bleibt, dann bist du ein wahrer Jünger. Wenn du derjenige bist, der nicht in mir bleibt, dann bist du gar nicht mein Jünger. Wenn du derjenige bist, der standhaft ausharrt, wirst du dein endgültiges Heil empfangen. Wenn du derjenige bist, der in der Gnade Gottes bleibt und in der Hoffnung des Evangeliums standhaft bleibt und festhält und durchhält, dann zeigst du Anzeichen, dass Gott sein mächtiges Werk in dir getan hat. Warum? Weil du den einzigen Glauben hast, der rettet. Und das, ihr Lieben, der wahre Glaube ist ein standhafter Glaube. Leute, diese Textstellen definieren das Wesen des errettenden Glaubens. Es sind keine Warnungen in dem Sinne, dass Gläubige gewarnt werden, ihr müsst durchhalten, macht weiter, haltet fest, lasst nicht los. Es sind Warnungen für oberflächliche Gläubige, für vorgetäuschte Gläubige, für nominelle Christen, für Namenschristen, für bekennende Gläubige, die nicht wirklich gläubig sind. Die Verse besagen, wenn dein Glaube echt ist, wird er bis ans Ende andauernd von Gott bewahrt. Aber wie bewahrt er uns? Durch Glauben. Und er gibt uns einen Glauben, der rettet und einen Glauben, der bis zum Ende ausharrt. Und wir wurden durch Glauben gerettet und wir beharren auch durch Glauben. Und zwar durch diesen von Gott gegebenen Glauben. Und das ist kein natürlicher Glaube, das ist die übernatürliche Gabe Gottes. Das haben wir in Epheser 2 gesehen, in Verse 8 und 9. Es ist Gottes Gabe. Es ist kein menschlicher, nur menschlicher Glaube. Ebenso wie wir nicht ohne Glauben errettet werden und wurden, können wir uns nicht bis zu unserer Verherrlichung weiterhin durch irgendeinen menschlichen Glauben schützen und uns zum Endziel unseres Glaubens bringen, der Erlösung unserer Seelen. Das können wir nicht durch menschlichen Glauben. Das muss durch diesen übernatürlichen Glauben geschehen. Gott hat euch geboten zu glauben. Und ihr habt das auf eine Weise getan, die euch errettet hat. Und Gott hat euch geboten, dem Evangelium gehorsam zu sein, damit ihr errettet werdet, und ihr habt es getan. Nicht, dass wir durch Werke gerettet sind, aber die Werke sind immer eine Frucht des wahren Glaubens. Und jetzt gebietet Gott euch zu glauben und gehorsam zu sein, damit ihr geheiligt werdet, und ihr tut es. Das tut jeder Christ, macht das. Und Gott gebietet euch, in Gehorsam und Glauben bis ans Ende auszuharren. Und ich habe Nachricht für euch, ihr werdet das tun. Ihr werdet beharren bis zum Ende. Und die biblischen Autoren sagen hier einfach, so identifiziert man einen wahren Gläubigen. Wenn ihr ausharrt, dann seid ihr echte Gläubige. Und ein Text, auf dem diese Auslegung fußt, ist 1. Johannes Kapitel 2, Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Leute, wenn jemand seinen Glauben aufgibt, ist das ein eindeutiger Beweis dafür, dass es kein errettender Glaube war. Es war nicht der übernatürliche Glaube, den Gott uns gibt, weil er nicht blieb, weil er nicht Fortbestand hatte, weil er nicht bis ans Ende andauerte. Wahrer Glaube dauert an bis zum Ende. In 2. Timotheus 2, 12 lesen wir Folgendes: Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, die Christus bekennen. Einmal die echten und einmal die falschen. Und wenn wir standhaft ausharren, sind wir die Echten und werden mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen und wir gehören dann zu den Falschen. Erinnert ihr euch an die Worte Jesu in Matthäus 10, 32 und 33 sprach? Er sagte, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen. Wenn irgendjemand Christus jemals verleugnet, das heißt ihn ablehnt, Christus ablehnt, zeigt derjenige einfach nur, dass er nie wirklichen Glauben hatte. Denn wahrer Glaube ist ein standhafter Glaube, ist die Gabe eines übernatürlichen Glaubens, der bis zum Ende ausharrt. Und in 2. Timotheus 2, 13 heißt es, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und er hat sich mit uns identifiziert. Er hat euch Glauben gewährt, damit wir an seinem Leben Anteil haben. Diejenigen, die standhaft ausharren, sind die wahren Gläubigen. Diejenigen, die nicht standhaft ausharren, sind falsch bekennende Gläubige. Aber hört mal gut zu. Wahre Gläubigen werden wohl vorübergehend in ihrem Glauben kämpfen. Und das kennt ihr alle. Das ist wahr, denn es gibt Zeiten, in denen unser Glaube schwach ist. Und Jesus sagte sogar zu seinen ergebenen Anhängern, ihr Kleingläubigen. Das stimmt. Aber wir verleugnen ihn niemals endgültig. Wir verleugnen unseren Gott nicht vollständig. Deshalb ist es auch passend, dass wir uns mit Petrus befassen, denn Petrus hatte echten errettenden Glauben, aber er zeigte auch diese vorübergehende Schwäche und sogar eine vorübergehende Leugnung, als er beim Prozess von Jesus konfrontiert wurde. Lasst uns also zu diesem Text zurückgehen, im ersten Petrusbrief, den wir auch schon angefangen haben zu betrachten. Und Petrus ist derjenige, dem wir uns für ein starkes Zeugnis der Beharrlichkeit, dieses Ausharrens, trotz schwachen Glaubens zuwenden, der von Gott durch einen Glauben, der nicht scheitern kann, bewahrt wird. Petrus hatte schwache Momente in seinem Glauben. Und da waren eben jene vorübergehenden Leugnungen, die jeder sehr gut kennt, und auch die Nichtchristen kennen das, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Wir alle können uns gut daran erinnern, dass Petrus vor Pfingsten, bevor der Heilige Geist in ihm Einzug erhielt, einen schrecklichen, vorübergehenden Fehltritt beging. Jesus sagte, wenn der Heilige Geist über dich gekommen ist, wirst du Kraft haben. Nachdem er dann den Heiligen Geist hat, der an Pfingsten gekommen ist, ist Petrus gewissermaßen wie ausgetauscht. Man liest nie wieder, dass er ihn verleugnet. Es kann sein, dass er vorübergehend geschwächelt hat. Aber er steht dann vor der gesamten Bevölkerung in Jerusalem und predigt dort, verkündigt Christus. Und Petrus versteht wirklich diesen beharrlichen Glauben und versteht Fehltritte. Sein Fehltritt war nie endgültig. Und es war nie ein vollständiger Fehltritt. Und so verstand er die treue Liebe des Herrn. Er verstand Wiederherstellung und ihr erinnert euch, wie der Herr ihn zu sich holte und ihn wiederherstellte. Er verstand Gnade, er verstand die Stärke des Glaubens, den der Herr ihm gegeben hatte. All das sehen wir in Petrus. Ihr Lieben, wenn ihr echte Gläubige seid, ich muss das so oft wiederholen, damit wir das mit nach Hause nehmen und dass es in unser Herz eingebrannt wird. Wenn euer Glaube nicht ganz und endgültig, wird er nicht ganz und endgültig scheitern. Wenn ihr wahre Gläubige seid, wird er nicht ganz und endgültig scheitern. Ihr werdet Christus bis ans Ende vertrauen, weil ihr bewahrt werdet. Nun betrachtet Vers 5, 1. Petrus 1, 5. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben. Das ist so eine wichtige Aussage. Bewahrt in der Kraft Gottes durch den Glauben. Wie bewahrt uns Gott? Durch unseren Glauben, durch Beharrlichkeit, standhaftes Ausharren, fortwährenden Glauben, übernatürlichen Glauben. Vergesst nicht, dass Petrus an Christen schreibt, die verfolgt werden, die sogar den Märtyrer tot vor Augen haben. Und angesichts dessen fragten sich seine Empfänger, ob ihr Glaube wohl standhalten würde. Und sie machten sich darüber große Sorgen. Würde ihr Glaube versagen, wenn man sie gefangen nehmen würde? Würde ihr Glauben versagen, wenn man sie schlagen würde? Würde ihr Glauben versagen, wenn sie mit dem Tod konfrontiert wären? Und es ist klar, dass sie nicht auf ihre eigene Stärke vertrauen, weil sie ihre eigenen Kämpfe als Gläubige gut kennen. Und sie wissen, dass sie alle leben, wie wir es in Römer 7 tun, dass sie wiederholt nicht taten, was sie tun sollten und wollten und taten, was sie nicht tun wollten. Und auch die Empfänger des Briefes, des Petrusbriefes, kämpfen gegen das in ihnen verbliebene Fleisch. Und sie fragen sich, ob sie je in der Lage wären, angesichts der extremen Prüfung einer Verfolgung zu überleben. Dass sie nicht auf ihren eigenen Glauben vertrauen, fürchteten sie, dass ihr Glaube versagen könnte. Petrus schreibt also diesen Brief und merkt an, dass sie einige sehr, sehr schwierige Zeiten erleben werden. In Kapitel 2, 20 spricht er davon, dass man sie schlecht behandeln wird und sie es ertragen sollen, sogar geduldig ertragen sollen. Und in Kapitel 3 spricht er von dem Schaden, der sie ereilen könnte. In Kapitel 4, Vers 16 spricht er von ihrem Leiden als Christen und dass sie nicht sich schämen sollten, sondern Gott verherrlichen sollen. Es ist sehr deutlich, dass ihnen schwere Zeiten bevorstehen. In Kapitel 5, Vers 10 heißt es, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, und hört gut zu, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, also das Leiden wird hier impliziert, das wird kommen, völlig zubereiten. Er wird euch völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Der Brief erkennt also an, dass sie schlimmen Einschüchterungen und Drohungen ausgesetzt sind. Und deshalb machen sie sich Sorgen, ob ihr Glaube das überstehen wird. In Vers 5 sagt Petrus, ihr werdet bewahrt. Ihr werdet in der Kraft Gottes bewahrt durch den Glauben. Und hier ist das, was ihr an solchen Stellen immer wiederholen sollt und was wir wiederholen wollen. Es ist nicht euer Glaube. Es ist der Glaube, der von Gott kommt. Es ist dieser übernatürliche Glaube Gottes, der uns verliehen wurde. Nun, wir beschäftigen uns mit den Weisen, dem Wie dieser Bewahrung. Und ich möchte kurz zurückgehen zu dem, was wir letztes Mal gesagt haben. Erstens haben wir darüber gesprochen, dass wir durch eine lebendige Hoffnung bewahrt werden. Verse 3 und 4. In 1. Petrus heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Ihr habt eine lebendige Hoffnung. Was ist das? Eine Hoffnung, die nicht sterben kann. Sie kann nicht und wird nie sterben. Hebräer 6, 19 heißt es, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker unserer Seele. Was ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist der Himmel. Unsere Hoffnung besteht darin, Christus zu sehen und unsere ewige Belohnung zu empfangen, in unser ewiges Heim einzuziehen, unser Erbe zu empfangen. Das ist die Zukunft für uns, die Zukunft unseres nächsten Lebens. Das ist ein Erbe, das Petrus als unvergänglich bezeichnet und er drückt das auf so viele verschiedene Weisen aus. Es ist unvergänglich, es ist unbefleckt, es ist unverweltlich, es kann nicht geschmälert werden, es wird für uns aufbewahrt und es wird nicht irgendwo, sondern im Himmel für uns aufbewahrt. Und der Himmel ist der sicherste Ort, um irgendetwas aufzubewahren. Deshalb heißt es in Hebräer 6, dass unser großer hohe Priester, der Herr Jesus Christus, selbst in den Himmel eingezogen ist. Diese Hoffnung ist, wie ich gerade gelesen habe, ein Anker für unsere Seele. Eine sichere und feste Hoffnung, die auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, hinter dem Jesus als Vorläufer für uns war. Jesus zog in den Himmel ein und verankerte unsere ewige Hoffnung dort im Himmel. Und ihr erinnert euch sicherlich an die Bergpredigt Jesu, Matthäus Kapitel 6, sagt er Vers 19 bis 21, sammelt Schätze wo? Im Himmel, wo Motten noch Rost sie fressen, wo Diebe nicht nachgraben und stehlen. Es ist der sicherste Ort. In der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 27, heißt es vom himmlischen Jerusalem, es wird in dieser Stadt niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lügen verübt. Leute, da können auch keine Diebe hineingelangen, die euer Heil, die euer Erbe stehlen. Dann heißt es in Kapitel 22, Vers 14, glückselig sind die, seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der Lüge, was liebt und tut. Leute, das ist der sicherste Ort, an dem ihr irgendetwas aufbewahren könnt. Denn dort befinden sich nur die Erlösten und die Gerechten. Und das, was im Himmel ist, ist besiegelt. Und schlagt einmal Epheser Kapitel 1 auf. Epheser 1 enthält einen großartigen Satz von Vers 3 bis 14. Und die meisten Gelehrten sind sich einig, dass es im Griechischen nur ein einziger Satz ist. Wir sehen also, Paulus muss sehr aufgeregt gewesen sein, ohne dass er einen Punkt gemacht hat. Von 3 bis Vers 14, in unseren deutschen Bibeln sind da mehrere Punkte, ich glaube 4 Sätze mindestens, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt. Der Text geht einfach immer weiter, deshalb ein Satz. Aber er beginnt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Mit jedem geistlichen Segen. Was beinhaltet das? Lesen wir weiter. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Leute, jetzt führt euch mal Folgendes vor Augen, okay? Er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Boah. Kriege ich jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Bevor die Welt überhaupt existierte, bevor die Zeitrechnung begann, hat er uns auserwählt, in Herrlichkeit bei ihm zu sein, wenn alles andere vorbei ist. Deshalb wird er uns dahin bringen. In Liebe, und ich glaube, das in Liebe gehört zu dem nächsten Vers, hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Motiviert durch Liebe hat er uns vorherbestimmt als seine Söhne. Das war seine Absicht, sein Wille. Und es geschah und ist zum Lob der Herrlichkeit von Gottes Gnade. Und er entschied sich also schon vor Anbeginn der Zeit, dass er uns verherrlichen würde. Und er hat das in Liebe vorherbestimmt. Weiter, Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ. Und weiter unten in Vers 11, als er über Christus spricht, lesen wir in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz. Hier geht es um ein Erbe, das bereits vor Anbeginn der Zeit vorherbestimmt wurde. Unser ewiges Schicksal war bereits entschieden, bevor die Welt überhaupt geschaffen wurde. Laut Vers 11 geschieht das alles nach dem Vorsatz Gottes und dem Ratschluss seines Willens. Und der Zweck bestand darin, dass wir, die wir zuvor auf Christus gehofft haben, ihm zum Lob seiner Herrlichkeit, was tun? Dienen. Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Und schaut euch das nächste Wort an. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Heilige Geist kommt als Siegel daher, um etwas Zukünftiges zu garantieren, etwas, das noch nicht geschehen ist. Leute, in dem Moment, als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der als Unterpfand gegeben wurde. Das ist das griechische Wort Arabon und bedeutet Anzahlung. Das ist eine Anzahlung für unser Erbe. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, und dieser Ausdruck kommt immer wieder vor, Lob seiner Herrlichkeit. Leute, ihr müsst verstehen, dass ihr in dem Moment, in dem ihr gläubig wurdet, versiegelt wurdet und euer Erbe unveränderlich ist. So hat Gott es vor Anbeginn der Zeit geplant und das ist sein Ziel, das ist sein Wille und genau das wird er auch tun. Von dem Moment an, wo ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt und der Heilige Geist wurde euch als dieses Siegel gegeben. Und das betont die Schrift immer wieder. Schaut mal in Kapitel 4, Vers 30. Da heißt es, betrübt den Heiligen Geist nicht, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Ihr habt eine lebendige Hoffnung empfangen. Ihr Lieben, eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die nicht sterben kann, ein Erbe, das unveränderlich ist und ihr habt eine Anzahlung erhalten, eine Garantie in Form des in euch wohnenden Heiligen Geistes der Verheißung, der euch genau für diesen bestimmten Tag versiegelt. Und ihr werdet von Gott durch eine lebendige Hoffnung bewahrt. Zweitens werden wir durch Gottes eigene Kraft bewahrt. Und wir haben letztes Mal einfach gesagt, dass dieser Ausdruck in Vers 5, 1. Petrus 1, 5 sind wir jetzt, okay, falls ihr fragt, wo wir sind, bewahrt in der Kraft Gottes, das soll uns einfach nur daran erinnern, dass wir von der größten Kraft bewahrt werden, die es überhaupt gibt. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Leute, wir werden in der Kraft Gottes bewahrt, bis wir jenes Heil, das jetzt für uns bereit ist, und das Wort, das hier steht, vorbereitet oder zur Hand bedeutet, gegenwärtig, bereits erreicht, bis es endgültig in jener letzten Zeit empfangen wird. Wenn wir Christus letztlich in seiner Herrlichkeit sehen. Es ist wie in Philipper 1, Vers 6. Der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, wird es auch vollenden. Bis wann? Bis auf den Tag Jesu Christi. Der Tag Jesu ist derselbe wie der Tag der Erlösung. Der Tag, an dem wir Christus sehen und in die ewige Herrlichkeit einziehen. Und es ist der Tag, von dem Johannes sagt, in 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 2, dem er dort in Sinn hatte, als er sagte, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das hatte Johannes im Hintergrund. Und dann auch in 2. Timotheus ist das nicht zu übersehen. Kapitel 4, Vers 7 sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wir sind versiegelt, bis ein Heil, das in der letzten Zeit geoffenbart wird, uns gehört. Bis dahin werden wir von göttlicher Kraft bewahrt, von der Kraft Gottes. Und das führt uns in Gedanken zu einer anderen sehr wichtigen Textstelle, an der man nie vorbeigehen kann. Das ist Römer Kapitel 8. Geht einmal zu Römer Kapitel 8. Das ist wahrscheinlich der großartigste Abschnitt über das Beharren der Heiligen. Und dort sehen wir, wie groß die Kraft Gottes ist. Schaut euch mal Römer 8 an, die Verse 38 und 39. Da heißt es, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was gibt es außerdem, was da gerade aufgezählt wird? Es gibt nichts anderes. Er hat alles aufgezählt, was es gibt. Es gibt keine einzige Macht, die Kraft Gottes und seine Liebe für uns erobern kann. Keine Kraft. Okay, das ist also unser Rückblick. Jetzt setzen wir unsere Predigt fort. Wir harren durch eine lebendige Hoffnung aus und durch göttliche Kraft. Und drittens, und das ist sehr wichtig für uns, wir werden durch Anfechtungen, durch Prüfungen bewahrt. Das ist der dritte Punkt. Wir werden durch Anfechtungen oder Prüfungen bewahrt. Und das scheint gegen unsere Intuition zu gehen, gegen das, was uns zunächst einmal vernünftig erscheint. Aber ich möchte euch zeigen, wie wichtig das ist. Trachtet einmal Vers 6, 1. Petrus 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch jubeln freuen, sagt die Schlachter. Besser übersetzt heißt es, darin jubelt ihr. Und Daniel hat das, glaube ich, uns sehr ausführlich gezeigt. Natürlich freuen wir uns, dass wir in Gottes Kraft bewahrt werden. Dass wir durch eine lebendige Hoffnung bewahrt werden. Darin freuen wir uns. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Und lass uns das mal auseinandernehmen ein bisschen. Ihr jubelt und ihr seid glücklich, ihr seid überglücklich und außerordentlich freudig, auch wenn ihr jetzt, falls nötig, das ist der Gedanke, für kurze Zeit verschiedene Anfechtungen durchleben müsst. Und diese Anfechtungen oder Prüfungen sind für jeden anders, weil die geistlichen Notwendigkeiten für jeden anders sind. Aber auf dem Weg unserer geistlichen Entwicklung sind wir alle an unterschiedlichen Punkten und der Herr muss unterschiedliche Dinge in unserem Leben tun, damit wir diese Prüfungen bekommen, die wir brauchen und die Gott entsprechend für uns bestimmt hat. Und wir erfreuen uns an diesen Prüfungen. Das tun wir. Er sagt, diese Leute sollten möglichen Verhaftungen, Inhaftierung, Folterung oder dem Märtyrertod nicht mit Furcht entgegensehen. Und sie sollten nicht denken, oh, ihr Glaube könnte dem nicht standhalten, sondern sie sollten sich in diesen Anfechtungen viel mehr freuen. Und den Grund dafür findet ihr in Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist, der Glaube, ist viel kostbarer als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Nehmt euch einfach den ersten Teil des Verses. Da heißt es, die Bewährung eures Glaubens. Wir werden durch Anfechtung und Prüfung bewahrt. Gott erhält unseren Glauben aufrecht. Hier ist ein Ansatz, um das zu verstehen. Gott erhält unseren Glauben aufrecht, indem er ihn nicht von Anfechtung fernhält oder dafür sorgt, dass ihr keinerlei Prüfung mehr erlebt, dass euer Glaube nie auf den Prüfstand gestellt wird. Er bewahrt uns nicht, hält uns nicht einfach fest und lässt uns nicht standhaft ausharren oder durchhalten, indem er uns das Leben leicht macht. Nein, er tut genau das Gegenteil. Gott erhält unseren wahren Glauben aufrecht, indem er ihn durch schwere Zeiten testet. Er hält unseren Glauben durch Anfechtungen aufrecht. Ihr alle wart einer Anfechtung oder schweren Prüfung sicherlich schon mal ausgesetzt und ihr habt sie bestanden, indem ihr dem Herrn vertraut habt. Und dann könnt ihr hinterher sagen, wow, mein Glaube ist echt. Und der Ausdruck, darin jubelt ihr, der wird euch jetzt vielleicht ein bisschen erstaunen. Wisst ihr, wir verstehen das oft falsch und es wird nicht besser durch all diese lächerlichen Verkündiger des Wohlstandsevangeliums, die den Leuten überall falsche Hoffnung geben und ihnen Lügen erzählen und ihnen Wohlstand statt Leiden zu verheißen und Anfechtung zu verkündigen. Und deshalb mag der Ausdruck, darin jubelt ihr, vielleicht ein bisschen überraschend sein. Aber Leute, vergesst nicht, dass die Leute hier in diesem Brief, dass sie sich lebensbedrohlichen Situationen gegenüber wiederfanden, dass sie diesen Dingen ausgesetzt waren, der Verfolgung ausgesetzt waren. Und Furcht einfach eine menschliche Reaktion ist. Und Petrus sagt in Vers 8, und auch hier ist die Elberfelder besser, und auch hier heißt es, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Warum? Ihr werdet euch freuen, weil diese Anfechtung den Charakter eures Glaubens unter Beweis stellt. Diese Anfechtungen werden den Charakter eures wahren Glaubens unter Beweis stellen. Menschlicher Glaube würde was tun? Verschwinden. Ich würde sagen, oh, ich habe nichts mit Jesus zu tun. Nee, ich will nicht. Ein wahrer Christ geht durch diese schweren Zeiten durch und wird hinterher die Echtheit seines Glaubens erkennen. Und wir wissen das, wenn wir zu dem Gleichnis vom Sämann gehen. Ihr erinnert euch sicherlich, dass ein Teil des Samens auf felsigen Boden fiel. Felsiger Boden, auf dem es für eine kurze Zeit wuchs. Was aber geschah, als die Verfolgung einsetzte? Er verwelkte. Er starb. Es ist immer eine Prüfung der Realität unseres geistigen Lebens. Immer eine Prüfung. Und Anfechtungen stärken unseren Glauben und offenbaren dessen Echtheit. Sie zeigen, dass wir nicht nur Schönwetterchristen sind. Sie offenbaren wahren Glauben. Oder denkt nur einmal an das, was Jakobus schreibt in Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Da sagt er, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung oder Prüfung geratet. Wisst ihr, es ist so wunderbar, dass ich schon so auf einige Jahre in meinem Leben zurückblicken kann. Und wenn Leute mich fragen, sag mal, stellst du eigentlich deine Errettung mal in Frage? Stellst du die nie in Frage? Dann ist meine kurze und ganz aufrichtige Antwort, nein, das tue ich nicht. Nun, als ich jünger war, haben mich manchmal die Zweifel geplagt, aber offen gesagt, ich stelle den wahren Charakter meines errettenden Glaubens nicht mehr in Frage, weil er bereits so vielen Anfechtungen standgehalten hat. Jedes Mal, wenn ihr eine Anfechtung durchlauft, seht ihr das Wesen eures Glaubens. Diese Anfechtungen sind dann nicht dazu da, irgendwie Gott aufzuzeigen, welche Art von Glauben ihr habt. Er weiß das sowieso, er hat euch den Glauben gegeben. Es ist nicht so, als ob irgendwie Gott Informationen über euren Glauben haben müsste und euch deshalb in Anfechtung bringt. Nein, sondern die Anfechtung, die schweren Prüfungen werden eine Freude für euch, wenn ihr da hineingeratet, Vers 3. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und das standhafte Ausharren aber soll sein vollkommenes Werk haben. Leute, was kann wunderbarer sein? Gibt es ein größeres Geschenk, als die Gewissheit des Heils zu haben? Gibt es irgendetwas Besseres? Nein. Nein, danke, eine Antwort. Die anderen habt ihr im Herzen ausgesprochen, ich weiß es. Wenn ihr je von Zweifeln und Furcht und all diesen Dingen geplagt werdet, oh, ist es so wunderbar zu wissen, dass ihr echten Glauben habt. Es ist so wunderbar zu sehen, dass dieser Glaube sogar Katastrophen überleben kann. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass mein Glauben umso stärker ist und mein Vertrauen in Gott umso mehr wächst, je schlimmer die Anfechtung und Prüfung ist. 2. Timotheus 1,8 sagt Paulus zu Timotheus, leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Vers 9, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Leute, das ist die Lehre der Auserwählung, der Vorherbestimmung, die für unsere Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist. Aber Paulus sagt in Vers 10 von der Gnade, die jetzt aber, also die Gnade, die jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht. Er sagt, ich habe es gut überstanden, erstaunlich gut. Ich stelle mich sogar der Herausforderung. Je stärker das Leid, umso heller scheint das Zeugnis zu leuchten. Leute, und Paulus kann das aufgrund seines persönlichen Zeugnisses in der Mitte von Vers 12 sagen. Denn ich weiß, an wen ich glaube. Woher kennst du ihn? Weil er sich offenbart hat? Weil er sich in all meinen Leiden offenbart hat? Das sagt Paulus. Paulus, woher kennst du ihn? Hey, weil er sich offenbart hat in meinen Leiden, in all meinen Anfechtungen offenbart hat. Und ich weiß, an wen ich glaube. So heißt es da, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein ihm anvertrautes Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Das ist die bessere Übersetzung. Was ist jener Tag? Das ist der Tag der Erlösung. Das ist der Tag der Erlösung. Und ich weiß, an wen ich glaube. Und ich weiß, dass ich glaube, ich weiß, dass er fähig ist, dass er Dynatos ist, das heißt, dass er mächtig ist, mein ihm anvertrautes Gut zu bewahren. Übrigens, das anvertraute Gut ist Paratheke, das ist, was ich ihm anvertraut habe. Mein Leben, meine Seele, meine Ewigkeit. Und ich weiß, dass er es bewahren kann und wird. Und ich weiß, dass er es durch meinen Glauben bewahren wird, egal wie schwer die Anfechtung ist. Mein Glaube wird nie endgültig scheitern. Und er hat mir einen Glauben gegeben, sagt Paulus, und der trifft auf uns natürlich auch zu, der alles übersteht. Und dieser wahre Glaube ist nach solchen Anfechtungen stärker als je zuvor. Und damit sind wir wieder bei Römer 8. Und wenn wir über dieses Thema reden, können wir an diesem wunderbaren Kapitel überhaupt nicht vorbeikommen. Kapitel 8, Vers 35 sagt Paulus, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Leute, könnte irgendetwas geschehen, dass Christus veranlassen könnte, uns nicht mehr zu lieben? Könnte irgendwas geschehen? Nein. Und wir können auch die Kehrseite der Medaille betrachten. Im Griechischen ist nämlich hier beides möglich. Gibt es irgendetwas, das uns veranlassen könnte, Christus nicht mehr zu lieben? Die Antwort gibt er. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Leute, meint ihr, Paulus hat die Begriffe nur irgendwo aus der Luft gegriffen, sich aus den Fingern gesaugt? Nein, das ist autobiografisch. Er hat das selbst durchgemacht. Drangsal, tägliche Komplotte gegen sein Leben, Angst, keine Nahrung, keine Kleidung, kalt, er war im Meer, Schiffbruch erlitten, ständige Verfolgung, häufiges Hungern, Nacktheit, als Gefangener geschlagen mit Peitschen, Stöcken, in Gefahr durch Diebe, durch seine eigenen Landsleute und die Heiden. Und in 2. Korinther 11 könnt ihr die ganze Liste lesen. Schwert? Oh, habe ich auch schon erlebt. Damit wurde ich auch schon bedroht. Ich sage euch, in all diesen Situationen sind wir buchstäblich, sagt er, Tag für Tag, den ganzen Tag lang am Rande des Todes. Und wir wurden wie Schlachtschafe geachtet. Vers 37, aber in dem allen tun wir was, überwinden wir weit. Wir überwinden weit. Das ist der Ursprung des Wortes Nike, Nike, je nachdem, wie ihr die Schuhe nennt, diese Marke. Das ist der Ursprung. Nike ist das griechische Wort, heißt Eroberer, Überwinder. Seht ihr, diese Art von Glauben ist ein überwindender Glaube, die wir vor Gott haben. Er ist ein überwindender Glaube. Er stellt sich den Anfechtungen. Persönlich war nie Verfolgung ausgesetzt. Es gab wohl ein paar feindselige Begegnungen in meinem Leben, in denen mein Glaube geprüft wurde. Und ich muss sagen, in solch einem Umfeld entdecke ich für mich ein Ausmaß und auch ein Maß an Energie und Engagement und Überzeugung und auch viel Mut, das vielleicht viel größer ist als anderswo. Und das ist es, wo wir als wahre Christen das Werk des Heiligen Geistes erleben, damit diese Anfechtung für uns eine Bekräftigung wird, dass unser Glaube, der nicht von dir oder von mir selbst stammt, sondern von Gott, sich als echt erweist. Um unseren Text zurückzukehren, Anfechtungen bringen für eine kurze Zeit Trauer. Sie kommen wie Feuer, um die Schlacke zu verbrennen. Und das ist, worum es hier geht. Sie offenbaren nicht nur euren Glauben, sondern sie läutern ihn. Und was laut 1. Petrus 1 dabei herauskommt, ist unvergängliches Gold. Obwohl dieses Feuer erprobt wird. Wenn euer Glaube auf den Prüfstand gestellt wird, ist er danach reiner und kostbarer. Die Anfechtungen, denen ihr ausgesetzt werdet, sind notwendig, um euch die Zuversicht zu geben, dass euer Glaube echt ist. In Apostelgeschichte Kapitel 5 und die Verse 40 und 41 finden wir dieses wunderbare Ereignis vor dem Hohen Rat. Kapitel 5, 40 heißt es, sie, die Männer des Hohen Rates, riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden. Und dann heißt es, sie nun gingen, das sind die Apostel, voll Freude vom Hohen Rat hinweg. Seht ihr, wie sie darauf reagierten? Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Wisst ihr, warum sie so glücklich dort rauskamen? Blutend, zerschunden, geschlagen, beschämt, erniedrigt und voll Freude. Wisst ihr warum? Weil sie wussten, dass sie einen Glauben besaßen, der echt war. Sie wussten, dass ihr Glaube echt war. Und es machte sie nur noch mutiger. Vers 42 lesen wir dann. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkünden. Und das trotz des Verbotes. Denn das Schlimmste, was man ihnen antun hätte können, war natürlich, sie einfach nur zurückzuholen und ihnen alles noch einmal anzutun. Und das würde ihren Glauben nochmals noch mehr stärken. Und selbst unser Herr Jesus Christus wurde durch Leid gestärkt. In 1. Petrus lesen wir, dass er nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, dass er nicht drohte, als er litt, sondern es dem übergab, der Recht richtet. Und der Autor des Hebräerbriefes sagt, Jesus wurde durch Leiden vollendet. Wie werden wir also bewahrt? Wir werden bewahrt, weil Gott uns eine lebendige Hoffnung gegeben hat. Wir werden bewahrt, weil Gott uns einen Glauben gegeben hat, der von göttlicher Kraft angetrieben wird und nicht angegriffen werden kann, weil keine Kraft ihr ebenbürtig ist. Und Gott bewahrt uns durch einen Glauben, der Bewährungsproben ausgesetzt wird. Und es gibt in 1. Petrus noch etwas, das wir erwähnen müssen. Das ist der vierte Punkt. Wir werden durch einen ewigen Vorsatz bewahrt. Und wir haben das bereits angesprochen, deshalb muss ich nicht so sehr darauf herumreiten. Aber wir werden durch einen ewigen Vorsatz bewahrt, durch eine lebendige Hoffnung, durch göttliche Kraft, durch Anfechtung und einen ewigen Vorsatz. Viertens, schaut euch Vers 7 an. Da heißt es, damit die Bewährung eures Glaubens, springt mal zum Ende, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Leute, unser Glaube ist dazu gedacht, bis zum Ende auszuharren. Wir haben einen Glauben, der durch Gottes Vorsatz und Plan in einer Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus bei seinem Erscheinen erfüllt wird. Das ist der Zeitpunkt, zu dem wir von Gott Herrlichkeit und Lob und Ehre erhalten. Und das geht direkt auf den Grund zurück, aus dem wir am Anfang errettet wurden. Wir wurden auserwählt, damit wir ewige Herrlichkeit erleben und etwas zur Herrlichkeit seiner Gnade sind. Wisst ihr, was die Bibel darüber lehrt? Wir werden wie er sein. Wir werden ein Leib haben, der seinem gleichgestaltet ist. Wir werden ein himmlisches Heim haben. Wir haben das schon. Er bereitet einen Ort für uns vor. Wir sind in dieser Welt nur auf der Durchreise. Wir sind keine Bürger dieser Erde. Diese vorübergehende und leichte Bedrängnis ist nicht zu vergleichen mit der über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit, sagt Paulus, die uns in seiner Gegenwart erwartet. Und wir flehen um die Erlösung unseres Leibes, weil wir wissen, was Gott für diejenigen, die ihn lieben, vorbereitet hat. Ihr kennt sicherlich all diese Verse. Im gewissen Sinne sind wir jetzt schon Bewohner des Himmels. Unser Vater ist dort, unser Heim ist dort, unser Leben ist dort. Wie kann das sein? Christus ist unser Leben, der ist dort. Unser Heim ist dort. Unsere ewige Herrlichkeit wird uns dort bewahrt. Und wir werden sie erhalten. Und das, ihr Lieben, war übrigens sein Versprechen. Und zwar nicht zur Zeit, als wir das Evangelium gehört und geglaubt haben. Nein, das war sein Versprechen an uns vor Anbeginn der Zeit. Lange bevor wir oder irgendjemand sonst überhaupt geschaffen wurde. Gott bestimmte damals vorher, dass wir in die ewige Herrlichkeit gelangen würden. Das bedeutet, um das Heil zu verstehen, müsst ihr seine drei Dimensionen verstehen. Es gibt den Punkt, an dem wie ihr zum Glauben kommt. Es gibt einen Prozess, durch den ihr bewahrt werdet. Und es gibt das endgültige Heil. Wir haben schon darüber gesprochen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und als Gott vorherbestimmte, euch zu retten, bestimmte er vorher, dass alle drei Dinge geschehen würden. Und nicht nur ein Teil davon. Alle drei Dinge. Und deshalb sagt Paulus in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der letzten Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Mit so einer Bestimmtheit, mit Überzeugtheit. Leute, was immer wir erleiden mögen, wir freuen uns daran, denn es zeigt uns, dass wir wahren Glauben haben. Und er stärkt unseren Glauben und nichts von diesem Leid lässt sich vergleichen mit der Herrlichkeit, die Gott für uns bestimmt hat. Also, wir werden durch eine lebendige Hoffnung, durch göttliche Kraft, durch Anfechtung und die Verheißung ewiger Herrlichkeit bewahrt. Und fünftens, wir werden durch eine unvergängliche Liebe bewahrt. Durch unvergängliche Liebe. Vers 8. 1. Petrus 1, Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Leute, darauf läuft es hinaus. Wir lieben Jesus Christus. Und wenn jemand den Herrn Jesus nicht liebt, so soll er laut 1. Korinther 16, Vers 22 verflucht sein. Und einige von euch haben das vielleicht noch nicht erkannt, dass ihr Jesus liebt, aber ihr liebt ihn, wenn ihr ihm vertraut. Und das ist eine tiefschürfende Aussage über das Wesen wahren Heils. Wahres Heil zeichnet sich nicht nur durch Glauben aus, dadurch, dass wir an ihn glauben, sondern auch dadurch, dass wir ihn lieben. Aber vielleicht habt ihr schon mal jemanden im Zeugnis hören sagen, nur weil die Fakten geglaubt habe, habe ich mich für einen Christen gehalten, als er getauft wurde, vielleicht im Taufbecken. Und hinterher hat er dann festgestellt, ich war gar kein Christ. Ihr könnt die Fakten glauben und trotzdem nicht errettet sein. Der Teufel und die Dämonen glauben an die Fakten. Sie wissen, dass sie wahr sind. Hier geht es um die Liebe für den Herrn Jesus Christus. Wenn ihr mich liebt, befolgt ihr meine Gebote. Ihr liebt mich, wenn ihr meine Herrlichkeit und meine Ehre begehrt. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Und wenn ihr das Christentum in seiner reinsten Form definieren solltet, dann müsstet ihr das Wort Liebe benutzen. Ihr könntet darüber reden, an Christus zu glauben, aber das würde euch nicht wirklich dahin bringen, denn so viele Leute behaupten, an Christus zu glauben. Ich bin mir ganz sicher, dass es nicht viele gibt, die Christus lieben, die ihn aufopferungsvoll lieben, die ihn aus ganzem Herzen lieben und Leute, die ihn gehorsam lieben. Und weil wir ihn lieben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, heißt es jetzt in Vers 8, jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Leute, ihr könnt einen Christen daran erkennen, dass er Christus so sehr liebt, dass er voll überschwänglicher Freude ist. Es zeigt sich an seiner Freude und das Christentum zeichnet sich durch einen freudigen Gesang der Kinder Gottes aus. Leute, sagt mir eine Religion, wo gesungen wird. Kennt ihr eine Religion, in der sonst noch gesungen wird? Wir Christen besingen unseren Glauben. Wir singen über wen? Über Jesus Christus. Deshalb liebe ich auch die alten Lobeshymnen, weil sie Jesus als ihren Mittelpunkt haben. Wir lieben ihn. Was fragte Jesus in Johannes 21? Als er ihn wiederherstellen wollte, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? So definierte er seine Beziehung. Liebst du mich? Und Petrus antwortete, ich liebe dich. Und dann sagte Jesus, na, dann tu, was ich dir sage, weide meine Schafe. Und dann fragte ihn das zweite Mal, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagte, ja, ich liebe dich, hüte meine Schafe. Und dann fragte er ihn ein drittes Mal, Petrus, liebst du mich? Und er fragte ihn dreimal, weil das den drei Verleugnungen des Petrus glich. Und Jesus wusste, was Petrus wusste, dass Liebe sich im Gehorsam äußert. Und er sagte dreimal, Petrus fragte, liebst du mich? Und Petrus wusste, er konnte sich nicht auf seinen ungetrübten Gehorsam berufen, denn den hatte er nicht. Deshalb sagte er, ich liebe dich. Ich liebe dich. Herr, du weißt alle Dinge, sagt er dann. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das ist wirklich wunderbar. Er sagte, du bist allwissend. Du weißt, was hier drin ist in meinem Herzen. Du weißt, dass ich dich liebe. Und die Antwort ist, weide meine Schafe. Und Jesus weiß, ihr Lieben, ob wir ihn wirklich lieben. In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wisst ihr, eine wahre zwischenmenschliche Beziehung erfordert Liebe und Vertrauen. Liebe und Vertrauen. Und das Gleiche trifft auf unsere Beziehung zu Christus zu. So wird das definiert. Und einen Christen, der Christus nicht liebt, Leute, den gibt es einfach nicht. Gläubiger, wachst ihr in eurem ganzen Leben lang in eurer Liebe für Christus. Ihr wachst in eurer Zuneigung für ihn. Und deshalb sagt der Apostel Paulus auch, um ihn zu erkennen. Immer weiter Erkenntnis. Denn je mehr ihr jemanden liebt, umso besser wollt ihr ihn kennen. Paulus wusste, dass er geliebt wurde. Und wieder Römer 8, er wusste, dass ihn nichts von der Liebe Christi trennen könnte. Aber er wusste auch, dass ihn nichts von seiner Liebe für Christus trennen konnte. Und geht es nicht genau darum? Ihr könnt mir sonst was um die Ohren schlagen, seien es Drangsal, Angst, Verfolgung, Nacktheit, Hunger, das Schwert. Nichts wird meine Liebe für Christus ändern. Nichts. Ich liebe ihn mit einer Liebe, die er mir gegeben hat. Und in Römer 5 heißt es, Vers 5, und die Liebe wurde in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Es ist eine Gabe von Gott, genau wie unser Glaube. Ihr habt einen übernatürlichen Glauben empfangen. Ihr habt eine übernatürliche Liebe empfangen, die sich nie ändert. Es ist eine unvergängliche Liebe, die an uns festhält. Und sie ist Bestandteil unseres Glaubens. Und somit könnten wir auch den Glauben mit einführen als diesen sechsten Punkt, den werden wir nämlich nicht mehr ausführen. Wir werden also durch Glauben bewahrt, Vers 5 und jetzt nochmal Vers 9. Und zwar endgültig bewahrt. Und was ist das Ende? Hört euch das einmal an. Als Endziel eures Glaubens steht die Errettung der Seelen. Und deshalb sagen wir das, dass die Lehre des Beharren der Heiligen genannt werden sollte oder die Lehre des Beharrens des Glaubens. Ihr habt einen Glauben empfangen, der nie vergeht. Ihr habt einen Glauben empfangen, der durch Gottes Kraft bewahrt wird, der durch eine Hoffnung, die lebendig ist, bewahrt wird und die nie vergeht, der von göttlicher Kraft erhalten wird, die nie gestürzt werden kann, der sich durch Anfechtung bewährt und stärker wird, der dazu bestimmt wurde, in eurer ewigen Herrlichkeit erfüllt zu werden und die euch vor Schöpfung verheißen wurde. Ein Glauben, der eine unvergängliche Liebe enthält und das Endziel eures Glaubens wird die Errettung der Seelen sein. Leute, im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr könnt euch dieser Realität nicht entziehen. Das Endziel dieses errettenden Glaubens ist euer endgültiges Heil. Das derzeitige Heil, das wir hier jetzt erleben, ist ein Ereignis des Glaubens. Das anfängliche Heil ist ein Ergebnis des Glaubens und das endgültige Heil wird euch gehören, weil dieser Glaube festbleiben und bis zum Ende standhaft ausharren wird. Leute, das ist das Wesen des Glaubens. Es ist nicht weniger als eine permanente Gabe von Gott. Leute, schon allein der Gedanke, dass ihr euer Heil verlieren könntet, ist eine falsche Darstellung von Gottes Gnade. Eine falsche Darstellung des Wesens des Glaubens, der Gabe seiner Liebe, des Werks des Heiligen Geistes. Es ist eine falsche Darstellung seiner Kraft, eine falsche Darstellung seines Planes. Es ist eine falsche Darstellung seines ewigen Ratschlusses im Leben seiner Auserwählten. Und es ist wahr, Und das ist wahrscheinlich der gute Schlusspunkt, den wir jetzt setzen sollten, wie es in Philipper 1, Vers 6 heißt, den wir schon zitiert haben. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Er wird es tun. Amen.